Willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast, der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen. Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum an Insights und Knowledge-Bombs herauszuholen.
Hallo zusammen, willkommen bei der 8. Folge der Social Marketing Nerds Podcast Reihe. Wir haben heute einen besonderen Gast. Wir haben zu Gast die Britta von Trusted Jobs. Hallo Britta.
Hallo Jan, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir haben im Vorgespräch schon kurz gequatscht. Das ist dein erster Podcast. Das heißt, wir haben hochexklusiven Inhalt, den es so in der Form noch nicht im Netz gibt. Unser Thema heute ist Facebook Ads im B2B-Bereich. Super spannendes Thema. Wir werden oft gefragt, macht das Sinn, im B2C oder im B2B Facebook Ads einzusetzen? B2B ist ja relativ schwierig. Und wir wollen uns heute mal anhören, was ihr bei Trusted Jobs macht. Ich denke, viele Leute kennen dich schon und auch Trusted Jobs, aber nutz doch mal die Gelegenheit, um dich kurz vorzustellen. Was machst du, wer bist du und was macht Trusted Jobs?
Ja, genau, ich bin Britta, ich komme ursprünglich aus dem schönen Paderborn in Ostwestfalen, habe da mein Studium gemacht und habe nach dem Studium angefangen, in einer E-Commerce-Agentur zu arbeiten, habe da den direkten Kontakt schon zu Shopbetreibern gehabt, weil ich denen geholfen habe, ihr Online-Marketing richtig einzusetzen. Habe da quasi auch die volle Bandbreite an Online-Marketing-Maßnahmen gemacht und bin dann Ende 2014 zu Trusted Jobs gekommen, ins schöne Köln, wo ich jetzt immer noch sitze. Damals als SEO-SEA-Managerin, also bin da quasi von der breiten Online-Marketing-Seite ein bisschen weiter in die Spezialisierung gegangen, mich da sehr stark mit Suchmaschinenmarketing beschäftigt und war damals noch in unserer Produktabteilung und haben wir da auch angeschaut, wie unsere Produkte möglichst gut aufgestellt sind, um den Shopbetreiber bei seinen SEO-SEA-Maßnahmen zu unterstützen. Und ja, jetzt seit 2 Jahren sind es schon, hat sich mein Fokus intern ein bisschen verändert. Das kommt durch meinen Chef, den Ali Safari, den vielleicht auch viele in der Kölner Szene kennen. Der ist damals zu Trusted Jobs gekommen und hat unsere ganze Struktur umgebaut, hat die ganze Sales-Abteilung weiterentwickelt zu einem Hybriden aus Sales und Marketing. Also da haben wir quasi unseren ganzen Marketing-Approach aufgebaut, um quasi weiter in Richtung Neukundengeschäft arbeiten zu können. Trusted Jobs ist international tätig, das heißt, wir sind in ganz Europa und versuchen da Shopbetreiber Lösungen an die Hand zu geben, um Vertrauen in ihrem Shop aufzubauen. Das ist gerade bei kleineren Shops ein Problem, wenn die Marke noch nicht bekannt ist und neue Webseitenbesucher kommen dann durch verschiedene Marketingmaßnahmen auf die Seite und fragen sich dann, kann ich hier eigentlich vertrauensvoll einkaufen oder nicht? Und an der Stelle möchte Trusted Jobs mit den Lösungen reinkommen und dem Konsumenten das Gefühl geben, hier kannst du tatsächlich sicher einkaufen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann gibt's halt auch dein Geld zurück durch unseren Käuferschutz, den wir anbieten. Und durch die Bewertungen, durch die Konsumenten informieren können, ob denn das Einkaufserlebnis bei anderen Einkäufern bisher gut war oder nicht.
Eine rundum sorglos Lösung für den Shopbetreiber. Und das ist dann eigentlich auch der Punkt, wo wir sagen, alles klar, ihr macht B2B-Marketing, weil ihr verkauft ja keine Lösung oder keine Software an den Endkonsumenten in dem Sinne, sondern ihr macht klassisches B2B-Geschäft. Eure Zielgruppe sind dann Online-Shops.
Genau, unsere Zielgruppe sind Online-Shops. Wir sind da auch direkt auf den E-Commerce spezialisiert. Das B2C-Marketing ist auch bei uns existent. Dadurch, weil wir dem Shopbetreiber natürlich auch eine möglichst hohe Reichweite garantieren möchten. Das heißt, wenn der Konsument auf den Shop kommt, dann funktioniert die Lösung am besten, wenn der Konsument dann auch weiß, dass Trusted Jobs ein vertrauensvoller Anbieter ist. Von daher geht das Hand in Hand, aber unser Geschäft B2B.
Okay. Abgefahren. Jetzt fokussieren wir uns ja oft auf die Facebook-Werbeplattform. In der letzten Zeit ist ja sehr viel Trubel. Also wir haben heute den 29.03. Das kann man sagen. Wir zeichnen morgens früh auf. In der Nacht vom 28. auf den 29.03. hat Facebook wieder sehr viele Neuigkeiten angekündigt. Ein Thema, was wir vielleicht gegen Ende auch definitiv besprechen werden. Die Facebook-Werbeplattform als solche ist ja massiv gewachsen in den letzten Jahren. Ihr habt auch angefangen, diese Facebook-Werbeplattform zu nutzen, mit Facebook-Ads rauszugehen, um eure Ziele zu untermauern. Seit wann seid ihr bei Facebook-Ads oder seit wann schaltet ihr Facebook-Ads?
So seit Mitte 2016. Also das kam alles im Zuge unserer neuen Organisation, wo wir dann auch das Inbound-Marketing aufgebaut haben. Das heißt, wo wir versucht haben, dann wirklich auch mit Marketing konkret Leads zu generieren und haben damals ganz, ganz viele Kanäle ausprobiert.
Nutzt ihr für das Inbound-Marketing ein Tool? Also macht ihr das selber oder habt ihr da irgendwie eine Suite oder eine Lösung, die ihr einsetzt?
Ja, wir haben HubSpot seit Anfang an, seitdem wir damit begonnen haben und sind da auch ziemlich happy mit. Also es ist eine ganzheitliche Lösung, mit der wir von der Webseite über einen Blog bis zu den E-Mails alle Aktivitäten ausführen können. Und wir haben auch eine direkte Schnittstelle zu Facebook. Das macht es auch sehr schön. Das heißt, all unsere Leads, die wir über Facebook generieren können, die werden auch direkt zu HubSpot weiterverarbeitet.
Nimm uns mal kurz an die Hand und beschreib so ein bisschen den Prozess, weil so ein Inbound-Marketing-Tool aufzusetzen oder Inbound-Marketing anzufangen, legt ja zur Grundlage auch, dass man verschiedene Kanäle durchtestet. Wie viele Kanäle habt ihr da ausprobiert und warum seid ihr dann am Ende auch bei Facebook gelandet?
Ja, also wenn es um den Prozess geht, dadurch, dass das ja alles vom Content-Marketing abhängig ist, fängt es erstmal mit dem Content an, dass man sich Gedanken macht, was sind eigentlich Content-Stücke, die für meine Zielgruppe relevant sind. Wir haben da auch ziemlich viel Arbeit in unsere Persona gesteckt, dass wir geguckt haben, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, die wir da erreichen möchten. Und haben damals angefangen mit unserem ersten Content-Stück. Das war ein E-Book zum Thema Google Shopping, was halt ja zu dem Zeitpunkt auch nochmal gerade richtig gepusht wurde und wo wir so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht haben, wie kann ich eigentlich Google Shopping nutzen. Und da hatte ich direkt auch einen von meinen rechtlichen Kollegen mit dabei genommen, der dann den ganzen Prozess aus rechtlicher Sicht nochmal beleuchtet hat. Und das war unser erstes Content-Stück, das wir beworben wollten und haben erst relativ viel auf so klassische Business-Plattformen gesetzt, sowas wie Xing oder LinkedIn, haben auch viel mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet, gerade was so E-Mails angeht. Bei uns bei Trusted Shops ist es so, dass wir sind jetzt seit 99 am Markt und haben seitdem auch eigentlich immer einen Newsletter gehabt. Das heißt, das ist ein starker Verteiler, den wir da haben und sehen, dass da einfach viel Traffic und viel Aktivität von ausgeht. Und haben dann auch gedacht, dass das E-Mail einfach ein guter Channel ist für uns und haben da viele externe Verteiler ausprobiert. Das hat uns Leads gebracht, war aber auch irgendwie relativ teuer.
Was heißt teuer, darfst du das sagen?
Ja, also auf jeden Fall über 70 Euro.
Pro Lead.
Genau. Ja, und dann haben wir eigentlich alle möglichen Sachen ausprobiert, auch, dass wir uns versucht haben zu platzieren bei vielen anderen Plattformen und Partnern, was auch immer noch einen Bereich bei uns ausmacht. Aber irgendwann haben wir dann auch gesagt, lass uns mal Facebook ausprobieren, das ist ein relevanter Kanal. Und es war sogar so, dass wir bei unserer Persona-Erstellung schon darüber gestolpert sind, dass Facebook genutzt wird. Wir waren aber trotzdem so ein bisschen kritisch, ob wir denn da auch B2B-Marketing machen können.
Warum wart ihr kritisch? Also was waren die Gründe?
Ja, weil Facebook ein sehr persönlicher Kanal ist. Also ich glaube, bei uns in der Szene, so in der Online-Marketing-Szene, da ist das noch viel, viel verbreiteter, dass man sich auch mit Kollegen vernetzt, mit Leuten, die man irgendwo getroffen hat, mit denen man sich austauscht. Bei vielen anderen Branchen sieht das dann doch irgendwie noch anders aus. Und ich glaube, die Schranke ist es, die man da im Kopf hat. Also wenn ich meine Freunde und Freundinnen anschaue, die nicht aus dieser Branche kommen, bei denen wird Facebook halt irgendwie immer so ein bisschen irrelevanter. Die ziehen sich da eher so ein bisschen zurück. Sie sagen, sie möchten da gar nicht mehr so viel teilen. Aber in der Online-Marketing- und E-Commerce-Branche sieht es dann doch nochmal anders aus, dass man da auch diskutieren möchte, sich in Gruppen engagiert und ja auch entsprechend andere Seiten abonniert.
Also habt ihr dann den Lead-Magneten quasi oder den Content zu Google Shopping dann auch auf Facebook ausgespielt? Wie seid ihr bei der Persona-Erstellung dann vorgegangen? Also ihr habt dann Interessen recherchiert und habt dann quasi einfach mal ausprobiert, ob die Leute überhaupt darauf eine Resonanz ausüben beziehungsweise darauf reagieren. Nimm uns mal kurz ein bisschen mit, wie ihr das angetestet habt, weil das ja schon dann für ein Unternehmen in eurer Größe auch spannend ist, einen zusätzlich komplett neuen Kanal aufzumachen, um direkten Kundenkontakt eigentlich aufzubauen.
Ja, also bei der Persona-Erstellung sind wir zweigleisig vorgegangen. Also wir haben einerseits natürlich auch unsere direkten Kunden befragt, um von denen Insights zu bekommen. Wie tickt ihr eigentlich und was sind so eure Medien, die ihr nutzt? Und gleichzeitig haben wir aber auch unsere Vertriebler und unsere Customer Success Manager befragt. Okay. Weil wir haben einen starken Telesales-Bereich bei uns. Das heißt, unsere Vertriebler, die telefonieren jeden Tag mit Shopbetreibern und kriegen dadurch ganz, ganz viel mit. Also wo drückt gerade der Schuh bei denen? Was sind das für Leute? Auch wenn man sich nicht persönlich sieht, kriegt man trotzdem einen Eindruck davon, wie ticken die und wie kann man die einordnen. Und unsere Customer Success Manager, genau, das sind intern unsere Kollegen, die sich um die Bestandskunden kümmern, die auch bei allen Problemen und Fragestellungen da sind, wenn die Shopbetreiber schon bei uns sind und oft sehr viele Jahre schon bei uns sind. Und von denen haben wir quasi die Infos aus dem Kopf gezogen und die ganzen Infos zusammengebracht.
Okay, habt ihr da jetzt mittlerweile standardisierte Feedbackschleifen, dass ihr das irgendwie auch weiterentwickelt? Also, dass ihr permanente Abfragen macht, weil so, das ist ja schon ein hohes Luxusgut auf einer sehr vertrauensvollen Ebene mit hoffentlich viel Empathie, wovon ich ausgehe, dann bei den Kunden direkte Painpoints zu identifizieren. Also habt ihr das irgendwie danach dann kanalisiert und macht ihr das regelmäßig?
Ja, schon regelmäßig. Also dadurch, dass unsere Struktur auch so aufgebaut ist, dass wir Sales und Marketing ja ganz nah aneinander gebracht haben, ist da eigentlich ein täglicher Austausch vorhanden. Und ich glaube, die Struktur, die wir damals aufgebaut haben mit meinem Chef, das ist auch echt eins der Erfolgsrezepte, dass halt Marketing nicht irgendwie ein Team ist, was ganz, ganz weit weg ist vom Vertrieb und dass Marketing irgendwelche Ziele verfolgt, die aber nachher dem Vertriebler nicht helfen und dann im Endeffekt auch dem ganzen Unternehmen nicht helfen. Von daher arbeiten wir halt wirklich auf einen Funnel und haben dann quasi auch die Abmachung zwischen Marketing und Sales, dass wir entsprechende Kontakte liefern und dass die Vertriebler die auch entsprechend dann telefonisch bei der Beratung versorgen. Und von daher ist eigentlich ein täglicher Austausch, dass wir Feedback bekommen. Wie sind die Leads gerade? Welche Themen haben vielleicht nicht so gut funktioniert? Was könnte man noch für neue Themen mit aufnehmen? Von daher wächst eigentlich unsere Persona immer weiter und wir kriegen mehr und mehr Insights.
Und ihr kriegt natürlich auch mehr und mehr Daten, je mehr Leads ihr natürlich habt, ne? Das ist natürlich auch spannend, aber die reine Datenbetrachtung am Ende ist natürlich dann auch nur so viel wert, wenn man auch den Proof of Concept habt. Jetzt habt ihr dann angefangen, Facebook auszurollen und diese Content-Stücke zu oder die Lead-Magneten oder die E-Books in eurem Fall ja oft dann zu bauen. Jetzt hattest du gerade gesagt, ihr liefert quasi Kontakte. Das heißt, wenn ihr intern messt, steht der Lead oder die Generierung von Leads für euch an oberster Stelle? Oder wo macht ihr intern dann so die Erfolgsmessung, um zu sagen, klar, Facebook funktioniert für uns auf irgendeiner Ebene, besser oder schlechter? Also was ist da so, was sind eure Kennzahlen oder was ist das, worauf ihr dann im Inbound-Marketing auch achtet?
Also gemessen werden wir tatsächlich an einem speziellen Typ von Leads, das heißt bei uns Marketing-Qualified Leads. Das ist ein Lead-Typ, der noch weiter qualifiziert wurde. Das heißt, wir haben einen Nurturing-Prozess aufgebaut, mit dem wir erreichen möchten, dass wir wirklich nur Kontakte an die Vertriebler weitergeben, die auch schon ein gewisses Interesse an unseren Produkten gezeigt haben. Das heißt, dadurch, dass wir einen sehr breiten Informationsansatz gewählt haben, das heißt, wir möchten generell von E-Commerce-Neuigkeiten informieren, Tipps und Tricks geben im Online-Marketing, um dem Shop-Betreiber auch zu zeigen, wir sind an deiner Seite und wir wissen, wann du drückst, möchten wir halt dann doch nicht jeden vom Vertriebler anrufen lassen, der sich wirklich nur bei diesen allgemeinen Dingen auffällt. Von daher versuchen wir immer, ein Lead, den wir reinbekommen haben, weiter anzureichern, dem weitere Content-Pieces anzubieten, die dann im besten Fall auch ja eine Lösung bieten auf sein Problem, was er am Anfang hatte. Also wenn ganz klassisch das erste Stück ist, mit dem jemand bei uns in Berührung kommt, wie man seine Konversionsrate steigern kann, dann wissen wir, okay, Konversionsrate, wie bei den meisten Shop-Betreibern, scheint irgendwie ein Issue zu sein. Und da können wir ihnen einen zweiten Schritt anbieten, wie du mit Kundenbewertungen deine Konversionsrate steigern kannst. Und wenn er auch auf sowas reagiert und das interessant findet, dann wissen wir, dass er Kundenbewertungen als mögliche Lösung für sein Problem gesehen hat. Und wir haben im Hintergrund ein Scoring-System, das heißt, wir vergeben für einzelne Aktivitäten Punkte, wo wir dann sagen können, wenn ein Kontakt eine bestimmte Schwelle überschritten hat, dann gilt er nicht mehr als Lead, sondern als Marketing-Qualified Lead und erst dann würde er rübergehen zum Vertrieb. Das heißt, wir haben nochmal einen extra Filter aufgebaut für unsere Vertriebler, damit wir da auch sicher gehen, dass die auch möglichst gute und interessierte Kontakte nachher haben.
Okay, das heißt aber dann, ihr habt im Prinzip mehrere Stufen definiert und Facebook gibt euch erstmal den direkten Kundenkontakt und dann beginnt mit der ersten Berührung zu euch, zu eurer Marke und zu eurem Inhalt eine Reise durch verschiedene Stufen, in dem der Nutzer vorqualifiziert wird, bis er dann so weit ist, dass jemand ihn anruft.
Genau, das ist so der häufigste Fall. Also wir unterscheiden bei unseren Contents nach Awareness, Consideration und Decision. Also das heißt, wie weit derjenige schon gedanklich im Kopf ist und wie weit er Trusted Shops da auch schon als Lösung in Betracht zieht. Wir machen das durchaus auch, dass wir Content auf Facebook spielen, der schon weiter fortgeschritten ist, also der sich auch schon konkreter mit unsere Lösung beschäftigt, also generelle Tipps zu Bewertungen, wie kann ich Bewertungen einsetzen, um damit zum Beispiel die tollen Sterne in den Google-Suchergebnissen zu bekommen oder wie man richtig auf Bewertungen reagiert. Solche Themen sind dann schon weiter fortgeschritten und das funktioniert auch. Da sind die Leads dann normalerweise ein bisschen teurer, weil wir da quasi schon den ersten Streuverlust mit abdeckeln. Das heißt, die brauchen wir dann weniger durchs Nurturing schicken als Kontakte, die wir durch sehr generelle Themen eingesammelt haben.
Jetzt geht ihr natürlich, also ihr habt eine Persona definiert, ihr habt den ganzen Prozess dahinter gebaut, ihr habt Strukturen umgestellt, sodass Sales und Marketing zusammen harmonieren, ihr habt Kennzahlen definiert und jetzt seid ihr auf Facebook rausgegangen, habt diese Persona dann versucht, auf Facebook besonders gut zu treffen natürlich, habt dann, vermute ich jetzt mal, Interessen aufgesetzt. Wie viel Testing habt ihr initial reingesteckt, um herauszufinden, weil ihr braucht ja schon eine gewisse kritische Masse, damit am Ende dann auch ein Marketing-Qualified-Lead irgendwie herauskommt, ne? Also vielleicht ist jetzt auch natürlich Geschäftsgeheimnis von euch, aber wie viel Leute müsst ihr so ansprechen in einer Zielgruppe, um am Ende zu sagen, das ist eine Zielgruppengröße, die für uns jetzt rein auf Interessenbasis bei Facebook Sinn macht? Habt ihr da so eine Daumenregel oder so eine Faustregel?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also klar ist Testen immer die Grundlage von Weiterentwicklung. Also wenn man nicht saubere AB-Tests macht, kommt man eigentlich nicht voran und lernt nichts weiteres über seine Audience. Dadurch, dass wir angefangen haben bei Facebook auch mit den Core Audiences, war es am Anfang schon auch ein bisschen beschwerlicher, um da wirklich gute Ergebnisse einzusammeln. Generell muss man da einfach aufpassen, dass man nicht zu klein wird. Also da gibt Facebook und Business Manager ja eigentlich auch immer ganz gute Empfehlungen, ob die Gruppe, die man gerade anspricht, zu klein ist oder zu groß ist. Also von daher.
Also diese Tachonadel im Werbeanzeigenmanager auf der rechten Seite dann, ob man zu spezifisch ist. Okay. Mit Core-Audiences gestartet und Leute in den Prozess reingeholt. Dann habt ihr natürlich Daten. Ja, jetzt ist das Datenschutzthema auch im Hinblick auf die neue Datenschutzgrundverordnung natürlich irgendwie ein Schwert, was über allen schwebt. Setzt ihr Custom Audiences ein in dem Fall? Was setzt ihr für Custom Audiences ein?
Wir setzen Custom Audiences ein durch zum Beispiel unsere bestehenden Webseitenbesucher, sofern die dann.
Das heißt, ihr habt einen Pixel auf der Seite.
Genau.
Datenschutzrechtlich richtig eingebunden wahrscheinlich.
Genau, also dadurch, dass wir bei Trusted Shops eine Rechtsabteilung haben, ist das auch immer in enger Abstimmung geschehen mit unseren Rechtsexperten. Und klar, über den Facebook-Pixel gibt es sehr viel Diskussionsbedarf. Und da wäre es auch schön, wenn da weiter nachgerüstet würde. Aber trotzdem setzen wir den im Moment ein, aber haben das so datenschutzgenau gestaltet, wie es dann in der Situation möglich ist.
Kleiner Disclaimer, auf dem Facebook-Ads-Camp wird das auch definitiv ein Thema sein. Habt ihr euren Funnel, also du hast ja eben schon von Funnel und Verkaufstrichter und verschiedenen Stufen mit Awareness und Decision und verschiedenen Transaktionsstufen oder Demand-Stufen dann, habt ihr euch schon gewisse Überlegungen gemacht? Diese Stufen holt ihr dann auch jeweils wieder über eine Custom Audience ab? Also selektiert ihr den Funnel mit dem Pixel und wie geht ihr da vor?
Ja, durch den Pixel können wir schon die Stufen abbilden, weil wir für jede Stufe, die wir da haben bei den Contents, also Awareness, Consideration, Decision, wissen wir schon, welche Seiten gehören jetzt zu welchem Bereich bei uns. Und von daher können wir auch das Nurturing über Facebook machen. Das heißt, wenn wir schon wissen, dass jemand ein bestimmtes Thema runtergeladen hat, dann können wir ihm quasi direkt das Nachfolgerthema darüber anbieten.
Meldet sich der Nutzer im Verlauf dann bei euch an oder wie erkennt ihr den wieder? Also zusätzlich über Cookies oder nur über den Facebook-Pixel? Das ist wahrscheinlich dann die HubSpot-Lösung.
Genau, die HubSpot-Lösung, die dann per Cookie erkennt. Ansonsten ist in Verbindung mit Facebook weiterhin unser E-Mail-Marketing sehr stark.
Okay.
Das heißt, dass wir da auch sehr viele E-Mails verschicken, die dann den Nurturing-Prozess unterstützen. Das heißt, dass man hier auch genau dieses Empfehlungsmarketing machen kann und sagen kann, du hast dich doch für diesen Bereich interessiert und übrigens, wir haben da noch was, was das Thema noch näher beleuchtet oder daran anknüpft. Und von daher, wenn wir die E-Mail-Adresse haben und derjenige auch eingewilligt hat, dass er unsere E-Mails bekommen möchte, worüber wir uns dann immer sehr freuen, können wir dann einfach auch durch E-Mail-Marketing an der Stange halten.
Jetzt ist natürlich, also mit einem E-Book ist es vermutlich nicht getan.
Ne? Nee, schön wär's.
Wenn ihr da eine gewisse Anzahl von vorqualifizierten Kontakten pro Monat generieren wollt, und ihr auch international in vielen Märkten unterwegs seid, wie geht ihr an die Inhalteproduktion? Weil wir haben uns jetzt mit dem Targeting und dem Prozess und dem Funnel und der ganzen Struktur beschäftigt, aber am Ende muss der Inhalt ja zum einen so gut sein, dass das auch eine Problemlösung darstellt und der muss ja auch erstellt werden. Wie viel Aufwand steckt ihr in die Erstellung von Inhalt?
Sehr viel Aufwand. Also für jeden Markt haben wir da einen eigenen Content Manager bei uns im Team. Das heißt, wir bedienen im Moment bei uns im Team 5 Märkte, was auch übrigens sehr spannend ist, das Ganze zu internationalisieren und da Unterschiede lernen zu können. Aber wir haben im Prinzip eine Vollzeitstelle für jeden Markt und dieser Content Manager beschäftigt sich eigentlich mit nichts anderem als neue Blogartikel zu schreiben, weil auch Blogartikel sind bei uns immer noch ein Magnet, den wir einsetzen, der dann die White Paper und die E-Books antriggert und aber auch die White Paper und E-Books schreibt. Und wir schaffen so 1 bis 2 White Paper im Monat.
Für jeden Markt oder erstellt ihr den einmal zentral und übersetzt ihr den dann einfach?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also erstmal 1 bis 2 White Paper. Es könnten mehr sein, wenn wir quasi keine Blogartikel hätten, aber gerade diese Blogartikel sind einfach Grundlage, um ein gewisses Grundrauschen auch bei uns auf der Seite zu haben. Also ich denke mal, wenn man jemanden nur mit White Paper beschäftigen könnte, dann könnten wir da durchaus noch mehr schaffen. Okay. International, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also viele Themen merken wir, die funktionieren international gleich. Also Beispiel SEO, das ist so ein Thema, das interessiert Shopbetreiber in allen Märkten und da gibt es auch wenige kulturelle Unterschiede und wenige Unterschiede in der Ausführung. Aber es gibt natürlich auch viele Themen, deren international anders funktionieren, beziehungsweise die man sehr, sehr stark anpassen muss. Von daher, okay. Ja, gerade in den Märkten, in denen wir anfangen mit der Methode, also wir sind natürlich nicht in allen Märkten zum gleichen Zeitpunkt gestartet. Gerade der Dachmarkt ist da oft dann Vorbild für die anderen Märkte. Da gucken wir dann schon, welche White Paper kann man übersetzen und dann quasi nur dabei noch localizen. Aber viele Themen eignen sich dann doch, um die auch nochmal direkt von der Pike auf marktspezifisch zu schreiben.
Ja, jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, ihr habt aus dem Dachmarkt dann Erfahrung für den Inhalt und für den Prozess und für das Nurturing und die Qualifizierung. Ihr habt ja auch dann zusätzlich Custom Audiences und Pixeldaten. Gib uns mal ein Gefühl, wenn man aus einer Custom Audience eine Lookalike Audience bildet, also Quelle ist Custom Audience Deutschland, Lookalike Audience wäre zum Beispiel für den Zielmarkt Spanien. Funktioniert das gut eurer Erfahrung nach? Also, dass man quasi die Merkmale der deutschen Quelle oder der Dachquelle nimmt und versucht, auf einen anderen, auf ein anderes Zielland automatisiert anzuwenden?
Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also das ist eine Idee, die die Online-Marketing-Managerin bei mir im Team, also viele Grüße auch an Kathi, das ist nämlich diejenige, die sich operativ quasi mehr mit den Facebook-Ads auseinandersetzt als ich. Und als wir Spanien gestartet haben, deswegen ist es ein gutes Beispiel, haben wir das auch ausprobiert oder sie meinte, lass uns das doch mal testen, wie das ankommt. Und das war tatsächlich eine gute Grundlage für uns, weil wir in Spanien einfach noch nicht so viele Daten und nicht so viele Erfahrungen hatten und konnten da quasi unseren spanischen Thorsten ansprechen. Also unsere Persona in Deutschland heißt Thorsten und wir haben auch eine enge Beziehung zu ihm aufgebaut. Von daher war dann am Anfang in Spanien der spanische Thorsten, bis sich das dann weiter zu unserem Antonio entwickelt hat, den wir heute haben.
Das heißt, Skalierung über internationale Märkte in Form von Lookalike Audiences, wenn man den richtigen Inhalt hat, zum Testen auf jeden Fall geeignet und das scheint dann gut zu funktionieren. Nicht schlecht. Jetzt sind natürlich diese Lead-Magneten dann für die jeweiligen Länder in den jeweiligen Sprachen auch inhaltlich, wahrscheinlich auch grafisch sehr aufwendig zu erstellen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Wenn ihr 1 bis 2 White Paper im Monat pro Land macht, sind das 24 Stück am Ende des Jahres. Mal 5 Zielmärkte sind 120 White Paper. Da kriegt man schon ein paar Leute ausgelastet. Jetzt diese Themenauswahl, zum einen natürlich über den Vertrieb und Sales. Habt ihr da Formate oder Themencluster, die sich anbieten? Also wie findet ihr immer wieder neue Themen? Weil irgendwann ist ja das Potenzial auch so ein bisschen erschöpft, weil man hat so die low-hanging fruits, die Themen, die sich anbieten, irgendwie abgefrühstückt. Wie geht ihr da an die Themenfindung?
Also Themenfindung ist ehrlich gesagt gar nicht schwer. Okay. Dadurch, dass sich bei uns in der Branche einfach so viel immer tut, bei Google, bei Facebook und ansonsten auch auf dem E-Commerce-Markt, dass wir da eigentlich sehr, sehr viele Themen haben, die wir beleuchten können. Okay. Unser Ansatz ist halt immer, das Ganze auch ja auf einem gut konsumierbaren Niveau zu gestalten. Das heißt, wir haben halt ganz viele Shopbetreiber, die sind Kaufleute und die kennen sich halt perfekt mit ihrem Core-Business aus, aber die haben halt auch manchmal einfach nicht genug Zeit, um sich noch mit den neuesten und detailliertesten E-Commerce-Sachen zu beschäftigen oder auch Online-Marketing-Sachen. Und da setzen wir halt auch an und sagen, wir möchten dir das so erklären, dass du es auch verstehst und selber was umsetzen kannst, um deinen Job zu verbessern oder auch um mit deiner Agentur zu sprechen. Und von daher merken wir halt oft, dass es da auch Themen gibt, die viel behandelt werden, auch auf anderen Blogs oder Magazinen, aber die dann doch immer einen Schritt drüber ansetzen. Okay. Und wir versuchen das dann immer nochmal auszugleichen und quasi nochmal die Basissachen zu erklären. Ja, also von daher gibt es da eigentlich immer genug neue Sachen, aber was man halt auch nicht vergessen darf, so ein Content ist nicht erstellt und ist dann für die nächsten Jahre in Stein gemeißelt, sondern da geht auch einfach viel Zeit drauf für die Aktualisierung von Contents. Ja, man merkt dann auch bei der Analyse, dass manche Contents doch nicht so erfolgreich waren, wie wir uns das am Anfang gedacht haben. Dass man auch solche Content-Stücke wieder ummodelt und anpasst. Also von daher ist das eigentlich so ein kontinuierlicher Prozess, dass man immer wieder analysiert, was ist eigentlich gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wovon könnten wir mehr machen, was müssen wir nochmal neu machen. Und von daher sind wir gerade noch in der Position, dass wir uns um neue Themen keine Gedanken machen müssen, sondern manchmal echt auch sagen müssen, das und das müssen wir jetzt gerade mal zurückstellen. Selbst wenn dann die Vertriebler auf uns zukommen und sagen, wir hätten aber gerne nochmal das und das Thema behandelt, da können wir quasi gar nicht so viel produzieren, wie es da eigentlich in unseren Köpfen noch vorhanden ist.
Und gerade auch die rechtlichen Fragen, die dann oft ein Kaufmann hat, jetzt im Internet natürlich mit Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung ein riesengroßes schwarzes Loch darstellen, wo der Informationsbedarf riesig ist. Von daher wahrscheinlich eher da gerade aktuell mehr Druck auf der Inhalteseite, um zu liefern, könnte ich mir vorstellen.
Genau, obwohl bei der DSGVO sind wir noch in der komfortablen Situation, dass wir eine eigene Unit haben mit Rechtsexperten, die sich da mit den Fragen beschäftigen. Und von daher ist es viel besser, dass die das machen als wir. Wir sind Online-Marketer.
Das ist gut.
Und das sind die Experten, die Wirtschaftsjuristen und Juristen sind. Und von daher können die direkt alle Themen perfekt aufarbeiten und wir brauchen dann an der Stelle nur die Verweise darauf machen.
Wir verweisen auch bei Fragen zum Thema Pixel- und Custom-Audience-Einsatz immer auf Juristen, weil wir selber keine Juristen sind. Wir haben aber nicht die komfortable Situation, dass wir diese in-house haben. Da seid ihr definitiv gerade besser gestellt als vielleicht auch kleinere Units, die im Online-Marketing unterwegs sind und keinen großen Rechtsapparat dahinter haben. Wenn ihr jetzt so Formate habt, du hast ja gesagt, ihr habt sehr viel, es wird weiterentwickelt und du hattest eben schon mal gesagt, testen ist die Grundlage für eine Weiterentwicklung oder für eine kontinuierliche Weiterentwicklung, also auch kein abgeschlossener Prozess in dem Sinne. Was testet ihr und wie testet ihr? Gib uns da mal so einen Einblick.
Ja, wir versuchen so viel wie möglich zu testen, also sei es nochmal Zielgruppen-Nuancen, die wir da ausprobieren. Also bei den Zielgruppen, wir sehen halt, dass wir viele Männer haben, aber trotzdem versuchen wir auch immer wieder, wie kommen bestimmte Sachen bei den Frauen an. Wir testen Bilder, wir testen generell die Ansprache, wir testen die Titel von den Contentstücken, wir testen neue Werbeformate. Also gerade bei den Werbeformaten, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, wir haben halt auch wirklich angefangen mit diesen klassischen Conversion Ads, das heißt, dass unsere Interessenten immer noch auf unserer Webseite gelandet sind und dann kamen die Lead Ads und wir haben die ausprobiert und das war wirklich nochmal so ein Meilenstein in unserer Facebook Ads Historie, weil die Lead Ads einfach den großen Vorteil haben, dass der Interessent Facebook nicht verlassen muss, also er bleibt auf der Plattform, kann sich schnell in ein Formular eintragen, was dann von Facebook bereitgestellt wird. Und wir haben dann die Verknüpfung zu HubSpot und können denjenigen, wenn er das möchte, per E-Mail weiter versorgen. Aber das hat einfach nochmal einen großen Boost gebracht in Conversion-Raten im CPL. Und von daher war das so ein Glücksfall, dass wir das auch direkt, als das rauskam, mitgetestet haben.
Du hast jetzt nochmal den CPL angesprochen. Du hattest eben gesagt, so ein E-Mail-Newsletter-CPL aus der Vergangenheit lag so bei 70 Euro. Kannst du uns ungefähr eine Benchmark geben, wo der CPL mit einer Conversion-Ad lag und mit einer Lead-Ad?
Ja, mit einer Conversion-Ad waren wir dann erst im Bereich 8 bis 10 Euro. Und mittlerweile mit den Lead-Ads sind wir da deutlich drunter.
Cool, also ihr habt im Prinzip dann auch diese zwei Anzeigenformate getestet, weil ihr könntet ja auch eine Website-Conversion-Ad nutzen und dann auf das Lead-Event auf der Seite quasi optimieren. Aber die Lead-Ad ist tatsächlich dann doch diejenige gewesen, die sich in euren Tests als das Marketing-Ziel auf Facebook herausgestellt hat, dass am besten dann tatsächlich konvertiert. Schon spannend.
Ja, oder auch international, was man da nochmal ausprobieren kann. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, dass Franzosen total auf Emojis stehen in den Beschreibungen. Das heißt, wenn wir da nochmal lachende Gesichter reingepackt haben oder ein Feuersymbol, das haben die Leute viel, viel lieber geklickt. In Deutschland kommen die Emojis eher nicht so gut an.
Okay, alles witzig. Alles klar, ja gut, das ist natürlich, wenn man dann in vielen Zielmärkten unterwegs ist, auch spannend. Ich möchte jetzt hier einmal noch kurz sagen, also alle Zuhörer, die Lead-Ads einsetzen, ihr müsst nicht zwingend HubSpot nutzen, um Lead-Ads zu nutzen. Britta, wenn man jetzt kein HubSpot hat, wie würde man da die Lead-Ad, also die Lead-Ad wäre nutzbar, die kann man auch erstellen, aber man kriegt dann, glaube ich, eine CSV, ne?
Genau, das kann man sich dann im Backup runterladen.
Genau, und dann müsste man sich dann manuell oder über einen anderen E-Mail-Newsletter-Anbieter das Double Opt-in holen, da auch der Hinweis, das muss man rechtlich. Bitte haltet euch daran. Wir als Werbetreibende haben alle eine Verpflichtung mittlerweile den Daten unserer Kunden gegenüber. Und das wird in der nahen Zukunft und in der langfristigen Betrachtung nicht weniger, was wir da an Verantwortung haben. Spannendes Thema. Wenn ich jetzt mir überlege, jetzt mal von eurem Unternehmen und eurer Struktur weg, ich bin B2B-Anbieter und mache zum Beispiel Elektrotechnik, ja, in Form von Chips oder Steuerungsmodulen. Gibt's ja einige in Deutschland. Und ich möchte B2B-Marketing machen. Was sind so deine drei wichtigsten Learnings, die du den B2B-Marketern oder diesen Unternehmen mitgeben möchtest? Oder wo du sagst, das sind meine Learnings, die müsst ihr nicht nochmal machen, da könnt ihr direkt ansetzen?
Ja, also generell sich mit der Persona beschäftigen und schauen, was dem gefällt. Also was wir da auch gemerkt haben, man soll auch nicht den Anspruch haben, dass man mit seinen Facebook-Ads direkt total kreativ und witzig sein muss. Da haben wir auch viel getestet, haben dann auch bei den Fotos, haben dann irgendwie lustige Fotos von den Autoren geschossen. Und also ne, zum Beispiel bei meinem ersten E-Book, da haben wir uns dann auch komplett zum Affen gemacht. Ich habe mich in einen Einkaufswagen gesetzt, weil da ging es ja um Google Shopping. Und mein Kollege, der Rechtsexperte Martin Retze, der ja, hat sich dann quasi noch auf den Einkaufswagen gestützt und ist dann gesprungen. Und da hatten wir echt irgendwie witzige Bilder, wo wir dachten, ja, das reicht doch irgendwie die Aufmerksamkeit. Und haben das dann mal getestet gegen ein so ein aufgeschlagenes E-Book. Ja. Und haben dann sehr schnell gemerkt, dass dieses aufgeschlagene E-Book viel, viel besser performt als das witzige Bild von mir und meinem Kollegen. Und ja, ich glaube, das ist halt so ein Knackpunkt. Also die Leute, die auf Facebook unterwegs sind und sich aber trotzdem geschäftlich informieren, die wollen auch schnell wissen, was ist mein Mehrwert. Weil Facebook ist nun mal nicht die Plattform, wo die Leute unterwegs sind und sich denken, boah, jetzt brauche ich irgendwie gerade einen neuen Bewertungsanbieter oder ich brauche irgendwie einen neuen
Elektromodule oder Steuerungsmodule.
Ja. Also damit geht halt niemand auf Facebook und sagt sich, boah, da brauche ich jetzt gerade mal Informationen. Der ist wegen anderen Sachen auf Facebook und von daher, wenn man den in seinen Ads nicht ganz schnell abholt und dem irgendwie einen Nutzen klar macht, dann ja, interessiert ihn das auch nicht.
Aber das heißt ja auch, also wichtiges Learning, nicht zu witzig und zu kreativ sein, den Nutzen schnell klar machen. Aber ich glaube, für mich persönlich ist das der meist unterschätzteste Hebel. Sprecht mit dieser Zielgruppe, was sind ihre Punkte, wo sie gerade Schmerzen haben und fangt da an. Also das klingt jetzt immer so einfach, sich als Problemlöser zu positionieren. Aber wenn ihr das nicht schafft, in konsumierbaren Inhalte, Einheiten irgendwie aufzubereiten, dann wird halt im Zweifel auch der Konkurrent irgendwann diesen Inhalt bauen. Dann ist immer noch nachgelagert die Frage, wo findet dieser Inhalt statt? Aber den Nutzen schnell klar zu machen und auf den Punkt zu kommen, ist, glaube ich, eine Hürde, an der dann doch viele auch tatsächlich scheitern, wenn es um den Kanal geht, weil man aus der Ich-Perspektive kommuniziert und selten die Augenhöhe dann mit der Zielgruppe einnimmt.
Ja, auch abgesehen vom Kanal, also gerade, dass man halt nicht direkt zu werblich ist, sondern erstmal einen Mehrwert mitgibt. Das sehe ich immer wieder, dass das noch nicht überall angekommen ist. Dass dann doch Unternehmen sich schnell mit ihren Produkten präsentieren und eine Verkaufsveranstaltung auf Konferenzen veranstalten oder bei ihren Content-Angeboten Und das funktioniert meiner Meinung nach im B2B-Marketing nicht. Also da muss man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben und den Leuten einfach Mehrwert mitgeben.
Ja. Dann dein zweites Learning?
Ja, die Lead-Ads, die waren super im Hinblick auf Konversionsrate und CPL. Also von daher ist das wahrscheinlich auch nicht für alle B2B-Unternehmen das Richtige. Aber ja, da ist das Learning, man muss gucken, was ist die richtige Werbeform, um da seine Persona wieder zu erreichen.
Okay, aber du würdest schon sagen, dass die Werbeform, die innerhalb von Facebook dann nativ geöffnet wird, die auch einfacher zu nutzen ist, die schnell, unkompliziert verstanden wird, doch eher die richtigere Werbeform ist, als wenn der Nutzer jetzt nochmal über drei Seiten geschickt wird, bis er am Ende das Formular ausschickt. Ist natürlich auch eine Hürde, wo man sagt, ne, dann findet halt alles auf Facebook statt. Aber klar, der Preis für euch spricht dann vermutlich am Ende definitiv für diese Werbeform.
Genau, und da muss man sich halt auch überlegen, wie gut ist meine Webseite dafür aufgestellt, weil gerade auf Facebook sind die Nutzer mobil unterwegs.
Ja.
Und ich meine, seit wie vielen Jahren predigt Google jetzt schon Responsive Design und Umstellung auf Mobile?
Jetzt kommt's dann.
Ja, genau. Aber es wurde ja schon länger darauf hingewiesen, dass Verhalten ändert sich einfach und die Leute nutzen Mobilgeräte. Und ihr müsst sicherstellen, dass eure Webseite auch mobile richtig funktioniert und die Leute da die Informationen bekommen, die sie suchen. Und wenn man ehrlich ist, haben das noch nicht viele Unternehmen geschafft, dass die Mobile Experience wirklich so gut ist wie auf dem Desktop.
Gerade außerhalb dieser Online-Marketing-Filterblase, ne? Das ist tatsächlich.
Genau, und ich glaube, gerade B2B-Unternehmen, die da manchmal noch ein bisschen langsamer sind in digitalen Strategien, die müssen sich da einfach fragen, möchte ich meinen Nutzer von Facebook wirklich auf meine Seite schicken, selbst wenn sie mobil unterwegs sind, oder ist das vielleicht nicht die allerbeste Idee?
Wenn sie mobil nicht nutzbar ist, ist die Webseite auf jeden Fall nicht geeignet, um da Facebook-Traffic draufzuschieben. Das stimmt auf jeden Fall. Gut, wir haben jetzt zwei Learnings. Hast du noch ein drittes Learning?
Ja, gerade die Custom Audiences für B2B waren eigentlich ziemlich erfolgsversprechend, weil wir im B2B dann doch weniger Targeting-Möglichkeiten haben in den Core Audiences wie für B2C. Das heißt, in B2C hat man dann doch meistens noch Informationen über bestimmte Konsumverhalten, die wir dann im B2B eigentlich nicht nutzen können. Und da müssen wir halt versuchen, trotzdem den Streuverlust gering zu halten, aber noch die richtigen Leute zu erreichen. Also von daher sind eigentlich Custom Audiences im B2B meiner Meinung nach besser geeignet.
Und dann Custom Audience auf Basis von Pixeldaten vermutlich und auf Basis von Facebook-Interaktionen eurer Seite.
Genau.
Klar, und dann natürlich Lucky You, gute Lookalike, also ist auch neu für mich tatsächlich, dass dann Lookalikes in so einem spezifischen Umfeld B2B auch zur Internationalisierung von Marketingmaßnahmen geeignet sind. Also wer da jetzt unterwegs ist, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, auf Facebook diese Funktion zum einen zu nutzen und zum anderen vor eurem Wettbewerb zu sein. Und das ist definitiv ein Hebel, den man nicht vernachlässigen sollte. Spannende Insights, Britta. Schon mal vielen Dank bis jetzt.
Sehr gerne.
So, zum Abschluss, das Thema, ihr denkt ja, also das hört man ja raus, ihr denkt nicht mehr in B2B oder B2C, ihr habt nutzerzentrierte Kommunikation, ihr wisst, was die Probleme sind, wie sich die Persona bewegt, was ihre Problempunkte sind. Was glaubst du denn so grundlegend, warum B2B-Unternehmen trotzdem oder gerade B2B-Unternehmen sich schwer tun, bei der Exekution auf Facebook? Also warum hadert es da noch? Weil wenn ich den Facebook-Feed aufmache, dann sehe ich natürlich aus einer Online-Marketing-Perspektive einige Tool-Anbieter, aber die haben natürlich auch das Know-how, diesen Kanal auszusteuern. Aber wenn ich jetzt mal an meinen Dad denke, der ist in einer Chemiefabrik in Hamburg, die produzieren Chemie, das ist reines B2B-Geschäft. Die haben jetzt eine Mobile-Responsive-Webseite. Ne? Mhm. Das ist schon der Erfolg, so. Aber die tun sich halt unglaublich schwer. Wenn du auch schaust mit dem Fokus auf vielleicht Wettbewerber oder auch mit dieser B2B-Brille, warum tun sich B2B-Unternehmen so schwer bei der Exekution auf Facebook?
Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich noch diese Schranke im Kopf. Also selbst wenn sich da auch Online-Marketing-Manager schon mit auseinandergesetzt haben, ist trotzdem immer noch verankert, B2B bei Facebook, das funktioniert nicht, die Leute sind da privat unterwegs. Aber ja, alle Kunden, die wir erreichen wollen, sind auch Privatmenschen. Also niemand kann da komplett sich von freisprechen, dass er nicht bei der Arbeit mal auf Facebook rumsurft und natürlich auch, wenn er nach Hause kommt und da bei Facebook surft, dass er nicht komplett seine ganze innere Arbeitskluft ablegt, sondern man hat ja meistens auch seinen Job gewählt, weil man da ein bestimmtes Interesse dran hat. Und durch dieses Interesse kann man dann die Leute packen. Und ja, das muss man sich da einfach bewusst machen, dass man da nicht unterscheiden kann, von 9 bis 5 ist derjenige gerade professionell unterwegs und dann ab 17.05 Uhr ist das ein Privatmensch, sondern das geht einfach Hand in Hand.
Hand genau. In Hand. Die Gewerkschaften freut's. Nein, aber auch meine Erfahrung ist, dass es zum einen diese Schranke im Kopf, aber auch zum anderen dieser Loop oder diese Herausforderung, auf die man sich einstellen muss. Man hat früher einen Katalog oder einen Messestand konzipiert oder Unterlagen erstellt in einer Kommunikationsabteilung. Die wurden danach gebessert und waren dann ein Jahr lang gültig. Und als B2B-Unternehmen auf einmal einen Kanal zu gehen, wo man Push-Marketing betreibt, ja, wo man erstmal die Nachfrage schaffen muss mit Inhalt, einfach dieses kontinuierliche Erstellen von Inhalten, die nicht darauf abzielen, reinen Produktfokus zu haben, sondern vielleicht ein bisschen oben ansetzen im Funnel, das ist so meiner Erfahrung nach, das ist das komplette Umdenken und da scheitert es in der Exekution. Also wie kann ich überhaupt, also was für Inhalt baue ich, wie muss der strukturiert sein, wann findet der statt, in welchen Zyklen wird der gespielt und dann auch irgendwie so eine Feedbackschleife aufzubauen. Das sind halt komplett neue Denkmuster, auch natürlich im B2C, ja, aber die adaptieren halt oft schneller dann tatsächlich. Wobei im B2B, ich meine, ihr habt jetzt einen Cost per Lead, ich weiß, ihr kennt eure Preisstruktur nicht, die sich definitiv rechnet, aber wenn ich mir überlege, dass eine Firma Bagger verkauft, Elektrotechnik oder tonnenweise Chemie, dann sprechen wir ganz über ganz andere Margen, die da möglich sind. Ein CPL, den ich gehen kann, der wahrscheinlich weit über dem liegt, was irgendwo in einem Business-to-Consumer, in einem Endkonsumentenbereich dann stattfindet. Daher finde ich den Bereich auch selber super spannend. Und ja, ich finde es einfach spannend auch zu sagen, okay, jetzt ihr als Softwarehersteller oder als Tool-Lösung oder E-Commerce-Lösung, genauso wie alle anderen Tools da draußen, sind ja im Prinzip B2B-Anbieter und man kann halt von euch schon sehr viel lernen und versuchen, das auf andere Branchen und Geschäftsfelder zu übertragen. Jetzt leben wir in einer Welt, in der Facebook aktuell extrem in der Diskussion auch steht. Cambridge Analytica lässt grüßen. Was da alles passiert ist und wie man das bewertet, will ich jetzt gar nicht hier das Fass aufmachen. Da haben viele Experten schon in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen viel drüber geschrieben. Es bleibt spannend zu sehen, wo sich die Plattform hinentwickelt. Es gibt jetzt viele Updates heute Nacht in Bezug auf Partnerkategorien, also Third-Party-Data-Daten, die nicht mehr genutzt werden können, wie zum Beispiel von Anbietern wie Datalogix oder Axiom, wo dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Konsumenten angesprochen werden konnten, die ein gewisses Haushaltsnettoeinkommen haben. Für dich, Britta, habt ihr diese Third-Party-Data-Daten benutzt im Targeting? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte oder ist das noch nichts, was ihr angeschoben habt?
Wir haben uns das angeschaut, aber für uns war es tatsächlich eher weniger geeignet.
Aber ihr habt natürlich Updates in der Vergangenheit bei euch auch im Konto gehabt und im Werbeanzeigenmanager. Welche Updates waren da für dich so die besten? Oder die dich in der Arbeit am meisten oder die dir in der täglichen Arbeit am meisten geholfen haben?
Ja, für mich bei der täglichen Arbeit muss ich sagen, dass ich da die Updates bei der ganzen Verwaltung sehr hilfreich fand. Also da hat Facebook auch nochmal nachgerüstet und hat dann den Business Manager nochmal ein bisschen übersichtlicher gemacht in der letzten Zeit. Und man hat auch die Möglichkeit, so eine Abrechnungshürde hochzuschrauben. Also vielleicht auch das in vielen B2B-Unternehmen, die dann ja auch eng mit ihrer Finance-Abteilung zusammenarbeiten und für die das halt auch was Neues ist.
Nicht jeden Tag eine Rechnung einreichen
genau.
wollen.
Also da gibt es auch die Möglichkeit, das richtig entsprechend hochzuschrauben. Um das ein bisschen einfacher auch bei der Buchhaltung nachher zu handhaben. Das fand ich persönlich sehr gut. Ansonsten Wie gesagt, Kathi ist bei uns diejenige, die da noch stärker operativ drin ist. Die hat sich sehr gefreut, dass die AB-Testfunktionen im Business Manager noch besser geworden sind. Wir arbeiten da ansonsten auch noch mit einem Tool. Jan, das haben wir eigentlich bei eurer Konferenz letztes Jahr kennengelernt, AdEspresso, mit dem wir sehr viele AB-Tests gemacht haben. Aber wie gesagt, Facebook ist da jetzt auch intern besser geworden. Und da wir sehr viel auf die Lead-Ad setzen, haben wir uns gefreut, als dann der Thank-You-Screen adaptierbar wurde. Und also du musst dir das vorstellen, wenn jemand ein Formular ausgefüllt hat, dann kann man ja, nachdem er das ausgefüllt hat, ihm entsprechende Hinweise geben, was jetzt auch passiert. Und ja, diese Möglichkeiten waren vorher ein bisschen starr. Und jetzt kann man da auch genauer den Interessenten abholen, was jetzt eigentlich passiert.
Ja, gut, da gibt's natürlich dann aus der Sicht, wenn das so das Beste, also die wichtigste Werbeform für euch ist, natürlich dann die Verbesserung der Werbeform aus Nutzersicht oder für den Nutzer, das transparenter zu machen, natürlich eines der wertvollsten Updates. Wenn es Updates gäbe, die du dir so wünschen dürftest oder wo du in Zukunft einfach sagst, das fehlt dir noch so ein bisschen, was wären das für Updates?
Ja, generell der ganze rechtliche Bereich, also wir haben eben schon drüber gesprochen, es verursacht halt dann doch immer ein bisschen Schmerzen, das Ganze dann auch so einzusetzen, dass es noch datenschutzrechtlich geht. Facebook hat da angekündigt, jetzt im Zuge der DSGVO auch selber nachzurüsten. Ich hoffe, dass das auch wirklich alles so kommt. Und ansonsten würde ich mir wünschen, weil ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die sowohl B2B als auch einen B2C-Fokus haben, dass es auch da eine Form gibt bei Facebook, um das abzubilden. Bei uns ist zum Beispiel so unsere organische Facebook-Seite, die hat ziemlich einen B2C-Fokus, weil wir im B2B halt sehr viel mit den Ads arbeiten und ja, deswegen aufgrund auch der organischen Reichweiten-Einschränkungen da nicht so viel mit arbeiten. Aber ich glaube, da wäre es trotzdem cool, wenn man bei Facebook auch das darstellen könnte für Unternehmen, dass das zwar ein Unternehmen ist, aber man, je nachdem, ob man eher Konsument ist oder Unternehmen, da jeweils die richtigen Informationen bekommt.
Also zwei Feeds dann vielleicht sogar?
Ja, vielleicht einfach wechseln kann durch einen Button oder irgendwie sowas. Aber es gibt ja viele Unternehmen, die da beide Seiten bedienen.
Vielleicht ist jemand von Facebook am anderen Ende und hört gerade zu, also nimmt das vielleicht mit. Für den Abschluss haben wir immer die letzte Frage, wo man dich erreichen kann. Du hast eben schon gesagt, du kommst aus Paderborn, wohnst jetzt in Köln. Das heißt, man erreicht dich vermutlich, wenn man in Köln unterwegs ist. Wenn man jetzt sagt, Britta hat guten Input geliefert, die möchte ich vielleicht auch als Speakerin haben für eine Konferenz oder als Podcast-Gast oder als Experte auf einem Panel. Wo kann man dich erreichen?
Im Prinzip über alle Social-Media-Kanäle, natürlich Facebook. Aber auf Twitter, Xing oder LinkedIn, einfach unter meinem Namen Britta Christine Böhle. Bei Twitter bin ich mit @BrittaChristine unterwegs, also von daher gerne anschreiben. Ansonsten bin ich
auch. Das packen wir auch noch in die Shownotes,
okay,
dann.
Okay, perfekt.
Mit den direkten Links, ja. Okay. Und auch vielleicht ein paar Hinweise zur DSGVO. Ihr habt da bestimmt auch ein E-Book, oder?
Genau, wir haben da ziemlich viel Content produziert. Also das heißt, meine Kollegen, die Wirtschaftsjuristen, wir haben auch ein ziemlich cooles neues Produkt, um das vielleicht nochmal erwähnen zu können, für die DSGVO, um Shopbetreiber da so ein bisschen Schmerzen abzunehmen und den Templates zu liefern, mit denen die auch bestimmte Verfahren abzeichnen können. Also zum Beispiel Einsatz von Google Analytics oder wie auch immer. Und die Infos leite ich dann auch gerne weiter von unseren Wirtschaftsjuristen.
Okay. Ja, also wir werden definitiv auch etwas dann da verlinken in den Shownotes. Also für euch, die gerade zuhören, die es jetzt fast eine Stunde lang mit uns ausgehalten haben, uns ihre Zeit geschenkt haben. Ich hoffe, ihr habt viel Input mitnehmen können. Britta, nochmal vielen, vielen Dank. Du hast heute einen freien Tag, hast die Zeit geopfert, uns viel Insights gegeben. Du wirst auch auf dem Facebook Ads Camp vor Ort sein. Das heißt, alle Zuhörer, die auch dort in Köln am 4.5. am Start sind, sprecht Britta an, die hat extrem viele spannende Insights für euch, auch vermutlich zum Thema Inbound-Marketing und zum Thema HubSpot-Implementierung. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit, viel Spaß beim Testen und ja, Britta, genießt die Zeit. Wir sehen uns bestimmt bei einem der nächsten Stammtische in Köln auf ein Bier. Und ja, damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau, danke Jan und danke auch fürs Zuhören.